Sag mal, Saskia, was verbindest du mit den vier Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde?
Ja, lass mich überlegen. Du erwartest jetzt bestimmt, dass ich in Richtung Mythologie gehe. Aber ich muss dich enttäuschen. Es ist tatsächlich eine Kindheitserinnerung von mir. Als Kind war ich regelmäßig in Musiklager und ich habe Keyboard gespielt. Und dann am Ende des Lagers durften wir unseren Eltern die gelernten Stücke vorspielen. Und da gab es ein Kinderlied, das wurde jedes Jahr gespielt. Es hieß Feuer, Wasser, Luft und Erde. Ich kann es dir leider nicht vorsingen, da ich den
Oh,
Text vergessen habe.
schade.
Genau, aber ja, zumindest die Erinnerung ist geblieben. Und was verbindest du mit den vier Elementen? Kommst du jetzt gleich auf die Moderne zu sprechen?
Nee, ich springe ausnahmsweise mal ins Mittelalter. Ich
Mm.
weiß, dass Hildegard von Bingen im 12. Jahrhundert ihre Lehre auf den vier Elementen aufbaute. Also es geht hier um den Menschen und die Natur. Und da hat sie so eine grobe Einteilung in diese vier Elemente vorgenommen.
Ja, Hildegard hatte ja eine sehr umfassende Sicht auf die Dinge. Alles bedingt sich, die vier Elemente sind ja quasi das Urprinzip allen Seins. Ich glaube, es würde uns ganz gut tun, diese Sicht wieder einzunehmen. Ja, und darüber haben ja auch die alten Griechen bereits diskutiert.
Ja. Gibt es denn eigentlich ein Element, das du am liebsten magst? Also ich kann mich nicht für eines entscheiden. Ich finde, die sind zusammen alle so großartig und die brauchen einander ja auch.
Ja, ich finde es tatsächlich auch schwierig, kann mich auch nicht entscheiden, aber lass mich doch Bruce Lee zitieren. Be like water, my friend.
Kunst und Knackig, der Podcast über Kunst und Kultur mit Saskia Wolf und Britta Kadolski.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute nehmen wir euch mit in die Welt der vier Elemente. Eine spannende Welt, denn alle Elemente können sowohl erschaffen als auch zerstören. Und genau deshalb werden sie oft mit Göttern in Verbindung gebracht. Auch wenn wir Menschen gerne Ordnung und Sicherheit haben, die Naturgewalten werden wir wohl nie kontrollieren können. Wir bauen Dämme, doch ein Tsunami kann diesen in wenigen Sekunden zerstören. Wir brauchen Luft zum Atmen, doch ein kräftiger Wintersturm lässt uns schnell krank im Bett liegen. Und ein Vulkanausbruch kann ganze Dörfer zerstören. Aber weißt du, Britta, was mich am meisten fasziniert?
Nee, sag mal.
Dass genau in dieser Zerstörung und in diesem Chaos eigentlich der Keim für Wachstum und Neues liegt. Also quasi das Gute, wenn du so willst. Denn durch den Vulkanausbruch entsteht ja neue Erde und somit auch die Grundlage für neues Leben. Also mich flasht das irgendwie jedes Mal.
Ja, absolut. Wirklich. Und letztendlich ist auch alles eine Frage der Perspektive. Und wenn wir in die Kunst schauen, auch die Künstler und die Künstlerinnen haben über Jahrhunderte hinweg die vier Elemente immer wieder in ihre Werke aufgenommen oder zumindest mal als Inspiration genutzt. Mir fällt Arcimboldo ein. Weißt du, dieser italienische Künstler der Spätrenaissance? Viele kennen ja die Bilder mit von den Menschenköpfen, die aber komplett aus Objekten bestehen, also so aus Obst, Blumen oder Gemüse.
Ja, seine Bilder, die sprechen mich irgendwie nicht an. Ich kann sie gar nicht genau erklären, warum. Aber hat er nicht jedem der vier Elemente jeweils ein Bild gewidmet?
Ja, genau. In dieser Serie hat er wirklich vier Bilder gemalt. Und der Kopf aus Luft, der besteht zum Beispiel aus lauter Vögeln und ganz vielen Faunfedern. Und der Kopf zum Thema Feuer ist aus Fackeln, Kerzen, Flammen als Haare und Kanonen. Und bei der Erde hat er so eine wilde Tiermischung genommen: Rehe, Löwe, Hasen, Fuchs, Schafe, Hirsch. Und das Wasserprofilbild, das setzt sich aus Fischen zusammen und Muscheln. Und es gibt eine Krake und Korallen. Und so eine Perlenkette hängt da noch um den Hals. Ich finde, diese Malerei ist wirklich so fantasievoll.
Ja, ich kann mich erinnern. Ich habe die Bilder auch schon gesehen und es zeugt quasi von Erfindungsreichtum. Ich muss spontan an den Schweizer Maler Caspar Wolf denken. Ähnlich wie Caspar David Friedrich hat er Landschaftsbilder gemalt und in jedem seiner Bilder sind die Menschen winzig klein dargestellt im Verhältnis zur Natur, die sie umgibt. Und das erinnert mich halt, wie winzig und auch machtlos wir in Betracht auf das große Ganze sind.
Ja, total. Das finde ich auch. Das klingt mega spannend. Und ich habe mir ein Bild von Kaspar Wolf nochmal angeschaut und er malt da die Alpen so riesig und unten im Tal ganz winzig, wirklich winzig, winzig klein die Menschen. Also die Natur ist einfach erhaben und groß und gewaltig.
Britta, lass uns die Bude aufheizen. Ein On Fire.
Ich dachte, wir sind on air.
Ja, das auch. Britta, für wen bist du Feuer und Flamme?
Na, für meinen Mann natürlich. Saskia, hast du denn mehrere Eisen im Feuer?
Na klar, das ist immer nützlich. Sag mal, sind wir zwei wie Feuer und Wasser?
Nee, das finde ich nicht. Also vielleicht in unserem Tagesrhythmus sind wir schon. Aber wurdest du eigentlich schon mal gefeuert?
Ja, in der Tat, keine schöne Erfahrung.
Oh,
Und
oh.
ja, ich glaube, diese Nachricht verbreitete sich dann auch wie ein Lauffeuer.
Oh je, lass uns weiter kein Öl ins Feuer gießen, sondern starten. Also Saskia, was hast du uns heute mitgebracht?
Ja, das Feuer und die Geschichte von Prometheus. Ich bleibe also in der Mythologie. Prometheus ist unser ganz persönlicher Held, denn er bringt uns Menschen das Feuer. Und dadurch verändert er natürlich unsere Welt für immer. Prometheus ist ein Titan und der Bruder von Atlas.
Atlas ist der, der das Himmelgewölbe stützt, ne?
Ja,
Korrekt?
genau, korrekt, korrekt. Und die Legende besagt nun, dass Prometheus den Menschen aus Lehm nach dem Ebenbild der Götter erschaffen hat. Kommt dir die Story auch irgendwie bekannt vor, Britta?
Ja, lass mich überlegen. Klingt religiös.
Ja, auf jeden Fall geht die Geschichte so. Die Göttin Athene bläst uns Menschen den Atem ein. Prometheus lehrt uns, Häuser und Schiffe zu bauen und auch die Kraft der Tiere zu nutzen. Doch dann wird Zeus auf uns aufmerksam und erfordert Ehrerbietung durch Opfergaben. Aber Prometheus gefällt ihm gar nicht und dann versucht er zusammen mit den Menschen, Zeus bei der Opferung eines Stieres zu betrügen. Zeus bemerkt das natürlich, ist ja klar. Und ja, als Strafe nimmt er uns das Feuer weg.
Oh, und wie bekommen wir es wieder?
Ja, Prometheus lässt seine Schützlinge natürlich nicht im Stich. Er stiehlt das Feuer vom Wagen des Apollo und bringt es wieder auf die Erde. Und dann erblühen Handwerk und die Künste. Ja, und Zeus, wie wir vermuten können, lässt sich diesen Betrug nicht gefallen. Weißt du, was er uns schickt?
Nee, keine Ahnung.
Die Büchse der Pandora.
Ach, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, genau. Also die Götter können wir wirklich nun bitte gebrauchen, denn durch das Öffnen der Büchse entstehen Krankheit, Krieg, Sorge und Elend. Und auch der arme Prometheus wird von Zeus hart bestraft. Er wird nämlich an einen Felsen gekettet. Und jeden Tag kommt ein Adler vorbei, um seine immer wieder nachwachsende Leber aufzufressen. Und irgendwann erbarmt sich der Held Herkules und tötet den Adler.
Ach ja, stimmt, wirklich grausam. Aber wieso eigentlich genau die Leber?
Die Leber galt in der Antike als Sitz des Lebens und der Adler ist natürlich das Symbol für den Göttervater Zeus. Der tragische Held Prometheus gilt übrigens bis heute als Inbegriff eines mutigen Kämpfers, also ein Held, der sich gegen den unbesiegbaren Zeus auflehnt. Ein Wohltäter, der den Menschen Fortschritt und Unabhängigkeit bringt.
Ja, und wie wird diese Geschichte jetzt in der Kunst dargestellt?
In der Kunst dominieren eigentlich ja zwei Darstellungen, würde ich sagen. Einerseits ist es die Szene, in der Prometheus den Menschen das Feuer gibt und andererseits die Bestrafung von Prometheus, also mit dem quasi die Szene mit dem pickenden Adler. Ja, und das schlägt dann natürlich auch die Brücke zum Christentum beziehungsweise zum Leidensweg Christi. Ein bekanntes Gemälde stammt übrigens von Peter Paul Rubens, welcher den gefesselten Prometheus darstellt. Ich bin mir sicher, du kennst das Bild.
Ja, Wahnsinn. Diese Darstellung ist wirklich total krass. Rubens hat das so anschaulich gemalt und auch so schrecklich. Also ich finde, es tut weh, wenn man auf das Bild von Rubens schaut.
Ja, und auch in der Moderne wird der Feuer in der Kunst verwendet oder hat zumindest eine Bedeutung, oder?
Absolut, total. Lach nicht. Ich will nur mal ganz kurz auf einen französischen Künstler zu sprechen kommen.
Ah, lass mich raten, Yves Klein.
Ja, genau. Er hat auch mit Feuer gemalt. Also er malte mit so einem riesigen Flammenwerfer auf so einer großen, chemisch vorher bearbeiteten Pappe und schuf dann mit diesen Flammen, mit diesem Feuer so Formen und Ornamente in so einem goldbraun, schwarz. Und in so einer zutiefst männlich künstlerischen Geste hat er diesen Feuerwerfer irgendwie so gehalten, dass das auf dem Foto wirklich komplett aussieht wie so eine Phallusverlängerung.
Ja, ich habe das Bild bei dir gesehen. ja, und jetzt haben wir eigentlich auch wieder ein Kunstwerk von ihm, das nicht blau ist, was ja eigentlich sein Markenzeichen war.
Ja, ne, er ist echt so bekannt für seine blauen Sachen. Aber ja, der Macho war halt wirklich vielseitig.
Ja, eindeutig.
Ja, und nach dem Feuer nun zum Wasser. Das ist ja so ein bisschen der Gegenspieler des Feuers, nicht wahr? Und wir bleiben bestimmt auch noch in der Mythologie, was das Wasser betrifft. Und da kann ich dir das Wasser nicht reichen. Also Saskia.
Ja, sehr gut. Ich liebe diese Sprichwörter. Ja, in der Mythologie kommt mir Neptun bzw. Poseidon in den Sinn. Er ist ja der Herrscher über alle Wasserwesen. Und von diesen gibt es übrigens nicht wenige. Es gibt die Nereiden, Tritonen, Nixen, oh ja, warte, die Nymphe Daphne beispielsweise.
Ah, ja, ich habe den Wink mit dem Zaunfall schon verstanden und über deinen Lieblingsbildhauer Bernini möchtest du gerne reden. Da bist du wirklich mit allen Wassern gewaschen.
Okay, ein anderes Mal dann. Also zurück zu Poseidon. Ich möchte eigentlich gar nicht so lange auf ihn eingehen, aber ein paar Fakten schildern. Seine Attribute kennst du bestimmt.
Den Dreizack. Gibt's noch mehr?
Ja, genau. Dreizack. Und dann gibt es noch die Pferde, die über das Wasser gleiten, und einen Delfin. Die Pferde werden übrigens Hippokampen genannt. Und du kannst dir das so vorstellen, dass ihre weißen Mähnen sich zu Schaumkronen verwandeln. Ich finde das ein wunderschönes Bild. Und sie ziehen dann Neptun in seinem Muschelwagen.
Ah ja, stimmt. Und Neptun ist ja der römische Gott, was Poseidon in der griechischen Mythologie ist. Und ist Jupiter bzw. Zeus nicht sein Bruder?
Genau. Und wie sein Bruder ist er den Frauen nicht abgeneigt. So zeugte er beispielsweise den Pegasus, das geflügelte Pferd, zusammen mit der Medusa. Interessant finde ich aber, wie er in der Kunst dargestellt wird.
Das Bild von ihm wandelt sich auch mit der Zeit, nicht wahr?
Ja, genau. Also bis heute wird ja Neptun oft als bärtiger Mann mittleren Alters dargestellt. Eigentlich nicht selten mit kräftigem Körperbau, langen Haaren und einem grimmigen Gesicht. Mit der Zeit wird er aber etwas freundlicher dargestellt, vor allem im Zeitalter der Kolonisierung. Neptun verkörpert nicht nur die Seefahrt, sondern verbindet auch die Kontinente. Und viele Künstler haben sich natürlich auch von der Vielzahl der Wasserwesen inspirieren lassen. Also mir kommt da das Bild von Arnold Böcklin in den Sinn, auf dem sich alle möglichen Mischwesen im Wasser tummeln.
Apropos im Wasser tummeln. Ich will ganz kurz auf ein riesiges zeitgenössisches Werk eingehen, auf dem sich viele Menschen auf einem See tummeln, weil sie nämlich auf einmal auf Wasser laufen können.
Das klingt nach Zauberei.
Ja, stimmt. Das war auch irgendwie spektakulär. Ich spreche jetzt von Christo und Jean-Claude, den Verpackungskünstlern. Also du weißt, die haben den Reichstag in Berlin eingepackt, die haben den Arc de Triomphe eingepackt. Jetzt noch im Herbst 21, posthum, Christo war schon gestorben. Jean-Claude ist ja noch früher gestorben. Aber das Werk, von dem ich jetzt spreche, das ist in Italien. Und zwar der Iseo-See. Da haben Christo und Jean-Claude die sogenannten Floating Piers installiert. Also Jean-Claude hat früher mit daran gearbeitet, das alles zu entwerfen. Sie hat es dann aber leider nicht mehr erlebt und Christo hat es dann mit seinem Team alleine installiert. Das sind so ganz breite, orangefarbene, schwimmende Stege gewesen und man konnte dann vom Ufer über das Wasser zu einer Insel im See gehen und dann konnte man um die Insel drumherum laufen und auf einem anderen Steg an ein anderes Ufer wieder zurücklaufen. Die Fotos damals im Fernsehen und auch jetzt, wenn man guckt im Internet, die sehen total verrückt aus. Ich finde, es ist wirklich unglaublich, wie viele Menschen da dann rumgelaufen sind. Das waren über 1 Million Menschen, haben das besucht. Also es war auch irre voll. Und ich war aber leider gar nicht da.
Nee, ich auch nicht, leider. Ich glaube, das war 2016, wenn ich mich richtig
Stimmt.
erinnere, gell? Ja,
Ja.
ja. Ja, ist echt eine tolle Idee. Ich wäre ja auch gerne wie Christus, der auf dem Wasser laufen kann. Aber kommen wir zum nächsten Element über den Wolken. Erzähl mir mehr, Britta.
Ah, die Luft, die Luft. Ja,
Ja.
zum Element der Luft muss ich sagen, dass Luft in der Malerei wirklich oft eine Rolle gespielt hat. Als Wind, als Wolken, haben wir ja schon mal gemacht. Nebel, Dampf, Rauch oder Atem. Aber so als Werkstoff an sich, da ist es in der Kunst doch ein ziemlich junges Phänomen. Ich möchte heute über die riesige Installation von Otto Piene sprechen. Ich habe ihn letztes Jahr in der Ausstellung Plastic World in der Kunsthalle Schirn in Frankfurt gesehen. Und es ist wirklich enorm beeindruckend, auch weil es so monumental war. Das Werk heißt Anemones, an Air Aquarium. Und da steckt das Wort Luft ja auch schon im Titel. Das Werk hat Otto Piene ursprünglich 1976 erstellt, aber weil das Plastik nicht so unglaublich gut haltbar war und ein bisschen porös und angegriffen wurde, musste das dann extra 2023 für diese Ausstellung reproduziert werden.
Warte mal, ist das heutzutage noch in Ordnung?
Ja, das habe ich mich irgendwie auch gefragt. Die Schirn hat das auch erklärt. Ich zitiere das mal aus dem Katalog. Die zu ihrer Entstehungszeit poetisch und spielerische Dimension der Arbeit wird heute durch das Wissen um die Verschmutzung der Meere und durch Mikroplastik überlagert. Ja, also. Die ist sich schon darüber bewusst gewesen, dass die Rolle von Plastik natürlich in der Klimakrise eine große Rolle spielt. Aber dann lassen sie dieses Kunstwerk aus Plastik doch erneut herstellen. Naja, irgendwie so ein Dilemma, in dem wir uns ja irgendwie alle befinden, wenn es um Konsum geht.
Ja, und was stellte die Installation dar?
Also in dieser wirklich riesigen, begehbaren Installation, der Raum ist so 160 Quadratmeter groß gewesen, da standen oder lagen durchsichtige, riesige Plastikformen und Gebilde. Also Seeanemonen sollten das sein. Und die wurden durch ein elektrisches Gebläse zu einer aufrechten Form aufgeblasen. Und daneben lagen dann noch so riesige, rote, mehrarmige Seesterne im Raum, die sich auch bewegten. Und sobald dieser Kompressor keine Luft mehr in diese Plastikgebilde geblasen hat, dann fielen die Arme wieder herunter. Also das heißt, es wirkte dann schon organisch, weil die sich ja bewegt haben dadurch. Also als ob die Wesen atmen und sich die Körper dabei bewegen. Und am Boden lagen noch so monumentale Hummer aus so einer durchsichtigen Polyethylenfolie rum und die waren eben auch mit Luft aufgeblasen.
Also eigentlich wirklich so wie ein riesiges Aquarium.
Ja, genau. Es sollte so eine Unterwasserwelt sein. Also ich habe das jetzt nicht als Unterwasserwelt empfunden, aber diese begehbare Installation war auf jeden Fall für ein paar Selfies hervorragend geeignet. Und diese Monumentalität hat mich schon irgendwie beeindruckt. Und also Luft spielt einfach so eine essentielle Rolle in diesem Werk, ne?
Ja.
Otto Piene ist ja ein deutscher Künstler und Mitbegründer der Künstlergruppe Zero. Und eigentlich ist er eher für seine lichtkinetischen Arbeiten bekannt geworden. Aber die Luft ist übrigens nicht unmittelbar sichtbar in diesem Kunstwerk. Aber ohne die Luft, die in die Form reingepumpt wurde, wäre diese Dimension ja gar nicht zustande gekommen oder man hätte das gar nicht erkennen können. Luft bedeutet ja auch atmen und leben und das sehen wir dann alles da in Otto Pienes Werk.
Ja, also die Installation hätte ich wirklich auch gerne gesehen, nachdem ich ja dann deine Bilder auf Instagram gesehen habe. Und er verbindet dadurch eigentlich zwei Elemente, die beide nicht direkt sichtbar sind. Und da kommt mir spontan das Werk von Roman Signer in den Sinn. Das befindet sich an der ETH. Der Entstehungsprozess dieses Werkes ist nämlich auch nicht mehr sichtbar und hat mit Luft zu tun.
Roman Signer, das ist ein Schweizer Konzept- und Aktionskünstler, oder?
Ja, genau. Für das Werk hat er einen ferngesteuerten Modellhelikopter genommen, welcher mit Spraydosen ausgerüstet war. Und dann hat er quasi 16 schwarze Bodenplatten genommen und ist mit diesem Helikopter über die Platten geflogen. Und dabei haben dann die Dosen mit weißer Farbe auf die Platten gesprüht. Und die Aktion war somit ein ich sage jetzt mal, kreative und zugleich ein experimenteller Prozess.
Ja, mega spannend, wirklich. Und ganz toll ja auch, nicht zu vergessen, das Werk hat sich erhalten, was bei Auktionskunst ja eher selten der Fall ist, ne?
Ja, und eben jetzt hängt es an der ETH und jeder kann es quasi öffentlich anschauen.
Ja, toll,
Ja.
toll.
Ja, kommen wir.
Ja.
Ah, Entschuldigung, du bist.
Ja, kommen wir zum letzten Element. Die Erde. Sich erden finde ich ja auch übrigens einen sehr, sehr schönen Begriff.
Hast du dich schon mal bewusst geerdet?
Also du meinst so barfuß im Garten auf der Erde stehen?
Ja, oder auf seiner Erdungsmatte? Ich habe tatsächlich schon
Mhm.
beides gemacht und beides tut mir wahnsinnig gut. Ich sollte es vielleicht wieder mal machen, weil irgendwie ich vergesse es so leicht.
Ja, Mutter Erde tut uns einfach immer gut. Erzähl mal mehr über sie.
Ja, Mutter Erde, sie wird auch Muttergöttin oder in der Mythologie Gaia genannt. Seit Anbeginn der Menschheit wurden in allen Kulturen Muttergöttinnen verehrt. Meist tritt sie ja in Form der großen Mutter auf. Sie verkörpert Fruchtbarkeit, sie ist die Herrin über die Felder und die Tiere. Und sie hat übrigens viele Namen: Isis, Gaia, Ge, Kybele, Demeter, Ceres, etc. Und jedes Jahr brachte man ihr Opfer, um sicherzustellen, dass ein neuer Fruchtbarkeitszyklus beginnt. Also man freute sich, wenn die Felder wieder Früchte trugen, die Muttertiere in der Herde trächtig und natürlich die Frauen schwanger wurden. Die Muttergöttin schenkt uns Leben und dadurch den Fortbestand unserer Spezies.
Ja, ist auch wirklich super wichtig, die Frauen überhaupt. Aber mit dem Patriarchat ging das dann wieder zu Ende und diese Wertschätzung ging dann auch verloren, ne?
Ja, leider. Interessant finde ich die Tatsache, dass Gaia älter ist als alle männlichen Götter. Sie entstand nämlich aus dem Chaos und das ist der Uranfang. Und sie bringt Uranos hervor und zeugt mit ihm die Titanen. Uranos macht zwar die Erde fruchtbar, indem er Winde und Regen bringt, doch er will auch den Zyklus wieder schließen, da er seine Söhne als Konkurrenten sieht. Gaia fordert deshalb ihren Sohn Kronos auf, den Vater zu entmachten. Und Zeus ist dann übrigens der Sohn von Kronos. Zusammen mit ihren Söhnen, den Giganten, versucht Gaia dann die Herrschaft von Zeus zu brechen, aber sie unterliegen. Ja, und so setzt sich das Patriarchat durch.
Ja, Wahnsinn. Wieder so eine spannende Geschichte. Und bei den Römern und bei den Griechen gibt es ja Demeter und Ceres. Und sind diese Göttinnen nicht gleichgestellt mit Gaia?
Ja, nicht ganz. Demeter und Ceres ersetzen zwar Gaia, jedoch sind beide Göttinnen dem Göttervater Zeus unterlegen. Also salopp gesagt, Zeus ist ihr Boss. Und wichtig zu betonen ist mir, dass Muttergöttinnen immer auch strenge Göttinnen sind. Also sie geben nicht nur, sondern sie nehmen auch. Und das widerspiegelt sich ja auch in der Verehrung beispielsweise von den Mondphasen.
Und wie sieht es im Christentum aus? Da haben wir ja auch eine Muttergöttin.
Ja, im Christentum steht die Gottesmutter Maria in dieser Tradition der antiken Muttergöttinnen. Ja, und salopp gesagt, das sehr salopp gesagt, hat sie ja noch mal weniger Macht als Demeter und Ceres.
Ja. Und wie sieht es in der Kunst aus? Dort sind ja wird ja meist die Fruchtbarkeit betont, ne?
Ja, die Fruchtbarkeit oder dann der Überfluss, zum Beispiel in Form von reich ausfallenden Ernten oder Herdentiere mit Jungtieren. Jan Brueghel stellt Ceres mit den vier Elementen dar und fügt noch die Ehefrau von Neptun sowie die Flora hinzu. Früher wurden Fruchtbarkeitsgöttingen aber oft auch einzeln dargestellt. Ich denke hier an die Darstellung mit den vielen Brüsten am Oberkörper oder auch mit einem Säugling im Arm. Ah ja, und dann die Darstellung von Maria Laktans, also der stillenden und nährenden Mutter Gottes.
Ja, da gibt es wirklich, wirklich viele Darstellungen, stimmt. Jetzt machen wir mal einen Sprung in die Moderne. Zum Abschluss erzähle ich noch was zur Land Art. Diese Kunstrichtung entstand in den 1970er Jahren und Andy Goldsworthy ist ein Künstler, der in der Natur vorkommende Materialien zur Erstellung seiner Werke benutzt, also Erde. Und auch viele andere Dinge noch, aber in diesem Kunstwerk, das ich jetzt mal vorstelle, geht es um Erde. Er macht diese Kunst meistens inmitten der Natur Und das ist dann eben auch schnell vergänglich. Aber mit Fotos dokumentiert Goldsworthy seine Kunst. Der Brite gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Land Art übrigens. Und einige seiner Kunstwerke sind wirklich aus Erde, Schlamm, Lehm und Steinen gemacht.
Ah ja, seine Arbeiten aus den aufgeschichteten Steinen, die kenne ich. Und daraus hat er die Form eines Eis nachgebildet, wenn ich mich richtig erinnere. Und diese riesigen Gebilde hat er dann in die Landschaft gesetzt. Wie sieht denn jetzt ein Werk von ihm aus Erde aus?
Ja, zum Beispiel Leadgate Maze, so heißt es, von 1989. Da hat Goldsworthy ein großes Kunstwerk aus Erde geschaffen. Also die Skulptur, oder man muss eigentlich eher sagen, Installation oder, also eigentlich ist es ein riesiges Labyrinth. Das besteht aus zahlreichen konzentrischen Wegen, die so im Kreis angeordnet sind. Und mitten in der Landschaft hat er diese riesige Formation halt gebaut. Von oben betrachtet sieht es aus wie ein Irrgarten. Man kann das auf Google Earth gut sehen. Und es entfaltet eigentlich seine komplette Schönheit und Eleganz auch erst aus dieser Vogelperspektive. Es wurde auf dem Gelände einer ehemaligen Bleizeche gebaut, daher auch der Name, und ist im Nordosten von England. Es besteht eben aus Erde und noch so ein paar vor Ort gefundenen Naturmaterialien. Und das Werk ist wirklich gewaltig, also so eine kolossale Proportion. Und trotzdem sieht das Labyrinth aber so elegant aus. Man kann wohl als Fußgängerin oder als Radfahrerin durch das Werk durchfahren, herumlaufen. Und irgendwann kann man dann eben auch in dieses Zentrum kommen. Und vom Boden aus, also wenn man da durchläuft oder fährt, dann kann man gar keinen Gesamtüberblick über dieses Labyrinth bekommen. Mittlerweile erodiert das auch schon so ein bisschen und an einigen Stellen ist es wohl auch schon ein bisschen zugewachsen.
Also habe ich das richtig verstanden? Er setzt seine Werke absichtlich der Urkraft unseres Planeten aus.
Ja, genau. Er will wirklich, dass die Natur eine Rolle spielt. Also er lädt uns als BetrachterInnen ein, über die Beziehung zwischen Mensch, Kunst und Natur nachzudenken. Und seine Kunst ist auch immer eine Hommage an die Naturgesetze. Er platziert seine Werke an Orten, an denen sie dann eben dem Lauf der Natur ausgesetzt sind. Also sie verändern sich und die Vergänglichkeit wird klar. So gerne würde ich mir so ein Werk mal von ihm anschauen.
Ja, ich denke, ich auch. Ich auch. Reisen wir nach England.
Ja, machen wir einen Kunstausflug. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's schon wieder für heute. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Seid ihr neugierig geworden und möchtet ihr mehr über die vier Elemente in der Kunst erfahren? Alle Angaben dazu in den Shownotes. Welches Bild fällt dir ein, wenn du an Feuer oder Wasser denkst? Oder fällt dir zuerst ein Kunstwerk zum Thema Luft oder Erde ein? Wir sind wirklich sehr gespannt auf deine Antworten und freuen uns über ein kurzes Feedback.
Rita, wo gibt es denn aktuell Ausstellungen zu sehen?
Tatsächlich gibt es von Ottopine im Moment in Basel im Museum Tangeli bis zum 12. Mai noch viele spannende Arbeiten zu sehen. Ich habe geguckt, es sind auch ein paar Seeanemonen dabei. Und wer mehr über Andy Goldsworthy wissen möchte, der kann den ein oder anderen Film sehen. Er hat wirklich wunderschöne Aufnahmen von seinen ganz zauberhaften Projekten gemacht. Und über Christos Floating Piers gibt es auch eine Dokumentation. Christo Walking on Water heißt sie. Da sieht man dann im übertragenen Sinne, wie ihm das Wasser bis zum Halse steht, denn das Projekt war gar nicht so einfach zu realisieren. Also echt spannende Doku.
Ja, die schaue ich mir gerne an. Ah, da fällt mir aber noch ein, wer ernten will, muss säen. Wir würden uns deshalb freuen, wenn du unseren Podcast bewertest, wenn er dir gefällt.
Ja, du bist mit allen Wassern gewaschen, sehr schön. Aber ich stimme dir zu. Natürlich. Jedes
Danke.
Feuer fängt übrigens mit einem Funken an. In diesem Sinne, danke, dass du da bist und wir freuen uns, wenn du auch die nächste Folge mithörst. Tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao, tschüss.